Ein Song, der entstanden ist, auch hier auf dem Kiez, am Hans-Albers-Platz. Da stand diese Zeile immer so mit Kreide über dem Tresen. Und das ist halt so ein Spruch für einen Barkeeper, ne? So, es gibt ja immer einen, der reinkommt und sagt, ich kenne den Chef, gib mal hier einen auf Haus, ne? Passt an, weil auf die Fresse ist umsonst, Alter. Das musst du bezahlen.
Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mein lieber Kollege Marius Röhr ist im Hintergrund und wir sitzen hier mit Chris Laut, dem Frontmann von Ohrenfeind. Moin, Chris.
Moin.
Prost.
Ja, Prost.
Das heißt ja eigentlich auf eine Buddel, das Ganze. Wir stoßen aber mit Wasser an. Wie du aussiehst, was du machst, du bist der Inbegriff von Rock'n'Roll, aber trinkst überhaupt keinen Alkohol, ne?
Nee, aber erst seit 1985.
Also. Ach, erst.
Na. Ja.
Wie kommt das?
Ach, ich habe irgendwie schon als Teenager, wenn man so in dieser Rumprobierphase ist, ne, wo so alle anfangen damit und trinkt man natürlich auch mit, man will ja auch dazugehören. Und da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig meine Baustelle ist und dass mir der Geruch nicht gefällt, der Geschmack nicht gefällt, das Gefühl nicht gefällt. Ja, und dann probiert man trotzdem irgendwie noch ein bisschen rum oder ich habe das jedenfalls so gemacht. Und irgendwann so mit Anfang 20 habe ich dann gesagt, so, ach, warum eigentlich? Warum muss ich denn das mitmachen irgendwie? So, wer mich ohne Alkohol nicht leiden kann, der kann es vielleicht auch mit nicht. Also kann das eigentlich auch aus meinem Leben verschwinden, weil ich habe da eh keinen Bock drauf.
Ja, aber ist ja eher ungewöhnlich in dem Bereich, in dem du tätig bist jetzt als Sänger einer Band. Also
naja, es ist ja so, wenn es einem Spaß macht, Alkohol zu trinken, ist das eine super Sache. Aber wenn man das irgendwie eher als eine Pflicht empfindet, weil man irgendwie mitmachen will, dann ist es eben keine super Sache. Und ich mache ja nicht Rock'n'Roll, weil ich mich so gerne an Regeln halte.
Andere Dinge, Rauchen, bewusstseinserweiternde
alles Substanzen. Am selben Tag geknickt. Alles am selben Tag. Es war der 25. August 1985. Da war so ein Aha-Moment. Und da habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal 14 Tage ohne den ganzen Quatsch. Und wenn mir das langweilig wird, dann gucke ich mal wieder. Und ich warte noch auf den Moment, wo es mir langweilig wird.
Ohrenfeind. Wie kommt es zu diesem ja doch recht außergewöhnlichen Namen?
Das war relativ einfach. Die Band wurde ja gegründet 1994 im Dezember, schon, ist schon ein Weilchen her. Gar nicht weit weg von hier. Wir sitzen ja, darf ich sagen, wo wir sitzen? Ne? Wir sitzen im Hausverbot bei Alban in der Silbersackstraße. Und auf der anderen Seite der Reeperbahn ist die Talstraße. Und da gab es mal einen Gitarrenladen, der hieß Guitar Village. Und im Guitar Village, im Hinterzimmer, haben wir die Band quasi gegründet damals. Und ja, dann schreibst du ein paar Songs und probst ein bisschen zusammen. Und dann machst du den ersten Auftritt klar. Und spätestens, wenn der erste Auftritt kommt, dann muss das Kind einen Namen haben. Dann, wie in wahrscheinlich fast jeder Band, damals ja noch analog, dann nimmt man sich einen Block und schreibt Namen auf. Und irgendwann stehen da dann so irgendwie, weiß ich nicht, gefühlte 8 Millionen Namen. Und dann streicht man so langsam weg. Erstmal die, die völlig absurd sind, dann die, die doof klingen.
Was war dabei?
Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Das ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen her. Aber irgendwie sind wir nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen. Einer aus der Band, der hatte immer so Helge Schneider-Kassetten dabei. Damals hatte man ja noch Kassette im Auto, ne? Falls das noch jemand von euch kennt. Kassette. Dann haben wir halt irgendwie so das Frühwerk von Helge Schneider gehört. Da hat er immer so kleine Hörspiele gemacht. Auf einem ist halt ein Komponist, der sich vorstellt bei einem Musikverlag und betritt dann: Guten Tag, Ohrenfeind, mein Name, ich habe da mal eine Partitur mitgebracht. Und jetzt habe ich gehört, Jungs, das ist es, Ohrenfeind. Da haben wir ihn. Und ja, dann haben wir uns das aufgeschrieben. Dann haben wir festgestellt, mit dem D hinten dran sieht das so ein bisschen flügellahm aus, aber wenn wir jetzt noch ein T hinten dran hängt, dann sieht das cool aus. Und da ist es geblieben.
Ihr werdet die Deutschen AC/DC genannt. Die Hörer, die euch Ohrenfeind nicht kennen, sollen ja einen kleinen Eindruck am Anfang kriegen. Sing doch mal was.
Was Deutsches oder was Englisches?
Na, was Deutsches? Ihr seid die Deutschen AC/DC. Nee.
Auf die Fresse ist umsonst, den Rest musst du bezahlen.
Ja, sehr schön.
Ist übrigens ein Song, der entstanden ist, auch hier auf dem Kiez. Und zwar am King Calavera am Hans-Albers-Platz. Da stand diese Zeile mal so mit Kreide überm Tresen. Und das ist halt so ein Spruch für einen Barkeeper, ne? So, es gibt ja immer einen, der reinkommt und sagt, ich kenne den Chef, gib mal hier einen auf Haus, ne? Und die passende Antwort ist eben, auf die Fresse ist umsonst, Alter. Rest musst du bezahlen.
Ja, sehr schön. Ihr habt viele Texte, die auch von Pauli handeln. Sind die alle hier entstanden auf St. Pauli oder ist das einfach die Liebe zum Stadtteil?
Ein bisschen was von allem. Also ich habe ja sehr, sehr lange hier mittendrin gewohnt und da sind die meisten dieser Songs auch entstanden. Aber ich bin ja auch Dauerkarteninhaber, Fan vom Verein. Ich bin schon ewig irgendwie auf dem Kiez unterwegs. Und dann bietet sich das Thema immer wieder mal an. Und es ist ja auch schön. St. Pauli ist schön. Das ist ein sehr vitaler Stadtteil, ein lebendiger Stadtteil, ein bunter Stadtteil. Und es ist halt auch ein Rock'n'Roll-Stadtteil, genau wie der Fußballclub ein Rock'n'Roll-Fußballclub ist. Und deswegen passen wir, glaube ich, so gut zusammen.
Du hast mal gesagt, du wirst hier alt auf St. Pauli.
Ja.
Aber du lebst hier nicht mehr.
Ich lebe hier nicht mehr, das hat halt so private Gründe, ne? Cherchez la femme, wie der Franzose so sagt. Und dann ist da nochmal so ein kleiner Zweibeiner aber rausgekommen, also so der unbeirrbarste Wecker der Welt. Und der braucht den Garten. Mhm. Und das ist halt auf dem Kiez, glaube ich, kaum darstellbar, außer ihr alle kauft so viele von unseren Platten, dass da Doppelplatin bei rauskommt und dann kann ich das hier machen.
Ja, also fürs Kind aufs Dorf, ja?
Ja.
So richtig Dorf?
So richtig Dorf, 850 Einwohner, so bummelig. Und ja, es ist auch schön, es ist natürlich totales Kontrastprogramm, aber ich bin ja immer noch oft hier. Also ich habe noch ein Büro auf dem Kiez und treibe mich hier immer noch viel rum. Passt schon.
Aber es war die richtige Entscheidung. St. Pauli da den Rücken zu kehren.
Na, ich habe es ja nicht völlig getan. Es ist ja eben nur mein Bett, das woanders steht. Mein Herz schlägt immer noch hier. Und ich bin ja auch noch gern hier. Also insofern es ist best of both worlds.
Okay. Wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen? Wolltest du das schon als Kind oder wie lief das?
Ja, irgendwie war das schon immer da, dieses Bedürfnis. Ich habe das wahrscheinlich relativ spät angefangen umzusetzen. Ich habe es mit 14 wirklich angefangen, dann so mir eine Band zu suchen. Dann habe ich zuerst mal Mundharmonika in der Bluesband gespielt. Dann habe ich so New Wave of British Heavy Metal Zeug gemacht, so Priest, Saxon, so dieses Zeug. Zwischendrin habe ich aber auch mal Jazz gemacht und ich habe mal eine ABBA-Coverband gehabt und eine AC/DC-Coverband.
Aber? Ja. Wie passt das denn da rein?
Und da habe ich Gitarre gespielt, da habe ich nicht gesungen. Und also ich bin auch immer neugierig und offen für verschiedenste Dinge. Deswegen hat sich das halt so ergeben, dass das dann eben auch mal eine Weile Teil meines Lebens war und das hat auch großen Spaß gemacht. Ja, und so war Musik irgendwie immer dabei. Ich hatte aber irgendwie meine ganze Schulzeit über eigentlich eine Musiklehrerin, die eher uns allen eigentlich die Liebe zur Musik abgewöhnt und ausgetrieben hat. Es ist ja oft so, dass Musiklehrer an Schulen gar nicht Musiklehrer sind von Haus aus. Also die haben nicht auf Lehramt Musik studiert. Ähnlich wie bei Kunst. Das waren dann halt oft Leute, bei denen die Kunst und die Musik zum Auskommen nicht gereicht hat. Und dann sind sie an die Schule gegangen. Und einige davon, nicht alle natürlich, aber einige davon waren vielleicht auch verbittert. Meine Musiklehrerin war auf jeden Fall eine aus dieser Kategorie. Die war jede Stunde begann mit der launischen Forelle am Klavier. Und danach wussten wir immer alle, warum sie es weder als Pianistin noch als Sängerin geschafft hat. Die hat mir den Spaß an der Musik eigentlich für viele Jahre komplett verleidet. Und ich hatte immer eine 5 in Musik, ab und zu mal eine 4-. Und wenn die wüsste, dass ich heute davon lebe, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber wenn die wüsste, dass ich heute davon lebe, würde sie wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Viele machen Musik, können aber längst nicht davon leben. Wie lange hat das gedauert?
Lange, wirklich lange. Also zum einen einfach aus dem Umstand heraus, dass Musik ja immer ein Hobby war. Und ich auch ja, vielleicht auch mich gar nicht so richtig getraut habe, den Traum zu leben. Zum anderen, wie du ja schon sagtest, meine Stimme ist sehr speziell. Das heißt, da kommen ganz viele Genres gar nicht in Frage. Und alles, was so angesagt war, wo man dann irgendwie auch seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte, kam ziemlich lange nicht in Frage, bis ich halt für mich selbst meine eigene Nische sozusagen gefunden und kreiert habe. Und auch das war lange ein Hobby. Es gab Ohrenfeind 9 Jahre, als das erste Album rauskam. Und das war halt auch so eine Geschichte. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der heute übrigens auch unseren Vertrieb macht. der damals gesagt hat, Mensch, ihr müsst damit mal was machen, macht doch mal ein Album. Und ich würde mich auch darum kümmern, dass dieses Album dann unter die Leute kommt. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich mich um den Kram, von dem ich keine Ahnung hatte, wie bringt man eigentlich ein Album unter die Leute, nicht kümmern muss, sondern nur um es zu schreiben und aufzunehmen, dann probieren wir das einfach mal aus. Und ich habe damals ganz gut verdient. Und dann habe ich gesagt, komm, ich finanziere mal so ein Album für die Band. Dann haben wir das aufgenommen, dann haben wir das rausgebracht. Und dann kam das schon relativ gut an. Ja, dann machst du halt ein zweites. Und dann machst du halt ein drittes. Und auf einmal, noch während das zweite Album sozusagen on war und das dritte noch gar nicht da war, kam dann das Management von Torfrock auf uns zu und sagte, wollt ihr nicht mit uns spielen? Und das war natürlich irgendwie mit 15 habe ich zu Torfrock Luftgitarre gespielt. Das waren ganz große Helden. Und was machen wir? Haben wir gesagt, machen wir. Und ich weiß auch genau, wie wir dann das erste Mal etwas schüchtern dann in die Backstage kamen. Es war in Wildeshausen, das ist so ein Bremer Raum. Und da war ich mal in jüngeren Jahren bei der Bundeswehr. Und das war natürlich lustig, in diesen alten Standort zu fahren. Und dann fährst du dann in diese Halle und dann gehst du dann in die Backstage und dann sitzen da deine großen Helden. Oh, komm rein, sitz doch hin hier. Und mach nicht so schüchtern. Und ja, dann waren wir eben auch nicht schüchtern. Und dann waren wir tatsächlich 3 Jahre im Torfrock unterwegs. Und die haben uns natürlich ganz ordentlich aufs Pferd geholfen. Dafür sind wir auch ewig dankbar, weil wir da sehr viel lernen konnten, lernen durften darüber, wie das überhaupt funktioniert, so in einem professionellen Umfeld unterwegs zu sein, weil wir an ganz viele Orte gekommen sind, in die wir ja so nie gekommen wären. Uns dann ganz viele Leute sehen konnten, die auch heute noch zu unserem Fankreis gehören. Gut, dann haben sie uns irgendwann den Schlagzeuger abgeworben, aber naja, irgendwas ist ja immer.
Ja, schon aber,
aber nein, wir sind tatsächlich immer noch sehr, sehr gut befreundet und freuen uns immer, wenn wir voneinander hören und sehen. Stefan, der Schlagzeuger, um den es geht, hat dann beim Auf die Fresse, das ist umsonst, die Zeile, die ihr eben gehört habt, ja auch nochmal ausgeholfen, weil ich da gerade in einer gewissen Schlagzeugerverlegenheit war. Und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen wegen was ganz anderem und dann habe ich ihm das so erzählt, so, ja komm, aber ich muss dafür Geld nehmen. Ich sage, ja okay, wie viel denn? Ja, einen symbolischen Euro.
Ach, den habe ich auf Tisch.
Ja, dann habe ich ein bisschen gesammelt und dann,
ja. Ja. War das so der größte Moment, dieser Anfang mit Torfrock?
Ich weiß nicht, ob es der größte war, aber es war auf jeden Fall einer der größten Momente. Wir waren ja auch mit In Extremo auf Tour, wir waren mit den Toten Hosen auf Tour. Da stehst du plötzlich vor 23.000 Leuten. Also, aber mit Torfrock war es natürlich auch schon so. Plötzlich stehst du in der Asserdorfer Sporthalle, da sind 7.500 Leute da. Es ist schon krass, wenn du vorher gewöhnt bist, dass du halt irgendwie vor 8 Leuten spielst, von denen 4 Familie sind, 3 Familie von den anderen, einer ist dann vom Türsteher irgendwie im Baseballschläger gezwungen worden. Also ist dann, und plötzlich sind da 7.500 Leute und finde ich gut. Dann sind wir mit Nazareth nochmal unterwegs gewesen. Das waren ja auch so Helden meiner Jugend und haben auf deren 40-Jahrestour mitspielen dürfen. Und am Ende, am letzten Tag, kam dann einen leichten Glimmer. Pete Agnew, der Bassist und Chef der Band, und sagte, Chris, I'll tell you something. You're our most favorite support band in 40 years. Und du brauchst natürlich eine Weile, bis du einen leicht angetrunkenen Schotten verstehst. Aber das war ein riesiges Kompliment. Ich hab gesagt, Pete, I like the compliment, but I guess you're drunk. Of course I am, but I mean it. Und dann stehst du da und dann hast du eine Gänsehaut von hier bis Bergedorf und gehst halt auch mit dem Grinsen ins Bett, das auch ein paar Wochen bleibt.
Mhm. Erinnerst du deinen berührendsten Moment in deiner Musikerkarriere?
Oh, da gab es viele, um ehrlich zu sein. Es gibt viele Momente, die mich tief berührt haben. Weißt du, wenn Leute dich fragen, ob sie ihrem oder ihrer Liebsten auf der Bühne einen Heiratsantrag machen dürfen. Und du sagst, ja. Und dann machen die das. Und dann kommen die 4, 5, 6 Jahre später und bringen ihr Baby mit. So, ist krass. Weißt du, so, oder anderer Moment, der auch sehr berührend war, auch wenn er sehr traurig war, dass dir dann jemand sagt, Vater und Sohn gespannt, die kamen immer zu zweit. Irgendwann kam der Sohn allein. Ich sage, Vater, heute mal keine Zeit gehabt. Nee, der ist nicht mehr. Oh. Ja, aber er wollte, dass auf seiner Beerdigung eure Musik läuft und er hat sich in eurem T-Shirt und eurem Hoodie beerdigen lassen. Da stehst du da und jetzt, wenn ich davon erzähle, ich muss mal gerade mich kurz auf mich sammeln. Also das sind so Momente. Ja. Und dann gibt's halt diese geilen Momente. Wie gesagt, Toten Hosen, du stehst vor 23.000 Leuten auf der Bühne. Du kommst raus und sagst, yeah. Und 23.000 Leute sagen, yeah, weil du bist der da oben steht und ein Mikrofon hat. Du bist also legitimiert. Ne? Ja. Und krass. Also es ist
Aber wenn du keinen Alkohol trinkst, wie kommst du denn dann von diesem Level runter? Diese Aufregung, allein du hörst die Leute da draußen schon, du duschst vielleicht mal durch einen Vorhang oder guckst um die Ecke und siehst die da und musst da gleich raus.
Ja.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Von dem Level will ich doch gar nicht runter.
Ja, die Aufregung ist doch mega krass bestimmt.
Ja, aber es ist eine positive Aufregung. Also in der ersten Band, wo es halt mal einen etwas größeren Auftritt auf dem OMR gab, da haben wir vor Trio gespielt, auf dem Groß umsonst und draußen im Oldenburger Raum. Und ja, ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich hatte keine Ahnung. Das war, glaube ich, irgendwie das dritte Konzert in meinem Leben oder so. Oder das vierte, weiß ich, keine Ahnung. Und dann haben die mich da so rausgeschoben und dann sehe ich, dass da irgendwie unfassbar viele Menschen stehen. Also, weiß nicht, ob es fünfstellig war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Menschen da. Und ich habe mich so gesagt, nee. Und dann haben die mich umgedreht und es geht jetzt nur noch in die Richtung. Und dann gehst du da raus und dann machst du das. Und danach habe ich nie wieder Lampenfieber gehabt. War die Rostkur gleich am Anfang.
Ja. Muss das einmal geschubst werden.
Offensichtlich. Ich meine, kennst du da auch. Als Kind bin ich mal irgendwann aus Neugier aufs 5-Meter-Brett geklettert im Hallenbad. Und dann habe ich auch gedacht, hey, dann habe ich mich wieder umgedreht und hinter mir standen halt die größeren Jungs, die gesagt haben, nee, runter geht's nur in die Richtung. Und dann musst du halt.
Ja, und dann springst du, ja.
Ja.
Im Moment ist es ja eher ruhig, aber ansonsten, ihr tourt unheimlich viel und dann mit Kind und Frau, wie passt das zusammen?
Naja, es hat sich aber die letzten Jahre für viele Bands dahin entwickelt, dass man eigentlich im Wesentlichen am Wochenende tourt. Das heißt, du fährst irgendwie mittwochs oder donnerstags los und kommst sonntags wieder. Das bedeutet einfach, dass ich ihn dann eben Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch sehr viel um mich habe. Und ich habe schon gesagt, ich habe ja noch ein Büro, aber meine wesentliche Büroarbeit mache ich tatsächlich mittlerweile zu Hause. Und dann habe ich ihn halt auch um mich. Und das ist extrem schön. Es ist anstrengend, natürlich. Gerade, weil ich auch keine 30 mehr bin. So ein etwas älterer Papa zu sein, hat aber auch seine Vorteile, weil man bei vielen Dingen auch gelassener ist, weil man sich um ein paar Dinge in seinem Leben keine Sorgen mehr macht und den Kopf frei hat, dann eben für den Zwerg. Und es ist wundervoll.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 57.
57?
Ja.
Wie lange machst du noch?
Bis du mich mit den Füßen voran von der Bühne tragen, wenn du mich lässt. Also,
sag mal, habt ihr eigentlich auch sowas wie Groupies? Gibt's das?
Was ist das denn? Nie gehört das Wort. Ja, ich glaube, das Groupie-Phänomen.
Ja, ich komme gerade drauf, weil ich so an deine Frau denke und dein Kind und dann denke ich so, und dann lostouren und Groupies und ja.
Also ich glaube, sowas wie Groupies hat es immer gegeben. Die gibt es auch nicht nur im Rock'n'Roll. Es gibt auch Politiker-Groupies, es gibt DJ-Groupies, es gibt Barmann-Groupies, es gibt Tätowierer-Groupies. Also für jede Berufsgruppe, die so ein bisschen exponiert ist, gibt's Groupies. Ich habe selber mal ein Interview mit Gene Simmons gemacht. Und da kam das Thema, weiß gar nicht mehr warum, ein Kiss. Ich wusste gar nicht, dass sie Groupies haben. Das Thema kam also zur Sprache. Und Simmons hat dann gesagt, there's a kind of women who love things that glitter because some of the glitter reflects on them. Und ich glaube, das ist so. Gibt es nicht nur bei Frauen, glaube ich, gibt es auch Männer. Gibt auch Männer, die so sind. Aber ich glaube halt, es gibt Menschen, die gerne mögen, dass der Glanz anderer ein bisschen auf sie abstrahlt, ohne selber im Spotlight zu stehen. Ja, es ist natürlich schon so, du kriegst nach einer Show Angebote. Da müssen wir nicht drüber reden. Und mal mehr, mal weniger. Und das ist halt nicht, weil ich besonders intelligent bin oder besonders gut aussehe oder weiß ich nicht, irgendwelche Zaubertricks kann, sondern da reicht es eben manchmal, dass ich auf einer Bühne rumstehe. Die Frage ist ja eher, ob es mir reicht, dass es einer Frau reicht, dass ich eine Gitarre richtig rumhalten kann. Oder ob da noch ein bisschen mehr ist.
Okay.
Und um auf das andere Thema zu kommen, du hast ja gerade meine Frau angesprochen. Ich glaube, eine Frau, die sich auf einen tourenden Musiker einlässt, die muss für sich selbst mal sehr genau klären im Vorfeld, ob sie das kann. Ob das für sie funktioniert. Sprich, es heißt ja nicht, dass nur weil ich Angebote kriege, dass ich ja noch immer Ja dazu sage. Ich kann ja auch einfach ein bisschen flirten, das gehört eh zum Handwerk. Und dann ist es gut. Ich kann natürlich auch irgendwie jede Nacht alles mitnehmen. Das weiß sie nicht. Und sie kann ja auch nicht immer dabei sein oder irgendwelche Spione dabei haben. Das heißt, als Partner eines tourenden Musikers läuft in deinem Kopf ja so ein Film ab. Was macht der jetzt unterwegs? Und du musst in der Lage sein, mit diesem Film zu leben und diesen Film auch so ein bisschen so für dich zu kontrollieren, dass du nicht in jedes kleinste Detail, in jede Fanmail, die über Facebook oder sonst wie kommt, gleich reininterpretierst, dass da was gelaufen ist. Übrigens muss das der Musiker, der unterwegs ist, auch. Ich weiß auch nicht, was sie macht, wenn ich weg bin. Ne? So, das ist ja
vermutlich aufs Kind aufpassen.
Vielleicht, aber vielleicht tut sie nicht nur das. Das weißt du doch nicht. Also den Film in meinem Kopf muss ich ja auch handeln.
Aber ihr habt euren Weg.
Wir haben unseren Weg.
Gehst du selber auch los? Gehst du selber auch feiern? Oder machst du eher ruhig, wenn ihr nicht auf Tour seid?
Klar, ich habe den Steppke zu Hause und im Moment ist der meine Party, wenn ich nach Hause komme. Das ist wirklich.
Ja, ist auch Rock'n'Roll, ne?
Ja, und es ist halt so viel positive Emotionen, die es da einfach gibt. Ich muss mich dann nicht mehr mit einer Party belohnen, weil ich komme nach Hause, da fällt mir jemand im Hals. Der das ja auch bedingungslos tut, ohne Berechnung, der einfach nur sich freut, dass sein Papa wieder da ist. Und das ist der Oberkracher. Mir geht einfach nicht. Ne? Aber klar, ich gehe auch hin und wieder auf Konzerte von Bands, die ich geil finde und auf die ich Bock habe. Aber sicherlich nicht mehr in der Intensität, in der ich es früher gemacht habe.
Welche Bands findest du geil? Oder gibt es eine Band?
Es gibt ein paar.
Die du am allerbesten findest?
Man hört unsere Musik vielleicht ein bisschen an, dass AC/DC da eine gewisse Rolle spielt.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Aber ich stehe auf Rose Tattoo, ich stehe aber auch auf eine Menge andere Bands, die man sich so angucken kann. Ich höre mir auch Tool an oder ich gehe auch zu Metallica. Wobei ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass so Stadionkonzerte mir nichts geben. Das ist nicht meine Welt. Ich mag halt so gern das Club-Level, wo ich noch ganz nach vorne gehen kann, vielleicht auch mal einen Schweißtropfen abkriege von der Bühne. Jetzt in Corona-Zeit vielleicht nicht, aber so grundsätzlich. Wo ich Leuten auf die Finger gucken kann, da kann ich auch nochmal den einen oder anderen Trick lernen. Oder es gibt auch Bands, wo man sagt, okay, jetzt habe ich gerade was gelernt, was ich auf keinen Fall machen werde. Gibt's
ja, aber
auch.
Das wird ja nun bei AC/DC schwierig,
ja,
die im Logo zu treffen.
Das stimmt, aber ich habe Rose Tattoo noch irgendwie Anfang des Jahres gesehen in Kiel und bin ja auch mit zwei, drei Bandmitgliedern so lose befreundet. Dicke Kumpels kann man jetzt nicht sagen, das wäre jetzt echt übertrieben. Aber man kennt sich und man mag sich. Und dann gehe ich halt auch hin und gucke immer auf die Finger, klar. Da habe ich auch Bock zu. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwie manchmal das Gefühl, es ist ja auch noch geiler, finde ich, irgendwie, wenn man hingeht und den Blick hinter die Kulissen ja selber hat. Man weiß also auch ganz genau, warum der sich jetzt gerade verspielt hat. Oder warum jetzt gerade irgendwie da technisch irgendwas schräg läuft. Und dann guckt man mal, wie die da so mit umgehen. Und manchmal sagt man, hey, geil, das gucke ich mir jetzt ab. Wenn bei uns sowas schief läuft, dann mache ich es auch so.
Welches ist das ungewöhnlichste Lied, das du selber mal gesungen hast? Sing doch mal.
One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money can buy. But freedom, I had none. I've been looking for freedom.
Großartig. Es gibt einen Applaus. Super Applaus. Juhu. Ja, sehr schön. Das Lied ist ja eigentlich total Grotte. Also richtig schlimm.
Irgendwie ja. Es hat aber natürlich auch was mit einem besonderen Moment zu tun. Es ist ja so ein bisschen die Mauerfallhymne. Und ich war noch Soldat, als die Mauer fiel. Als mich mal jemand gefragt hat, ganz früh, warum ich mich eigentlich entschlossen habe, ein paar Jahre meines Lebens im Team Oliv zu verbringen, habe ich gesagt, naja, im Moment gibt es zwei Deutschlands und ich finde, die beiden Deutschlands gehören irgendwie zusammen. Und in dem einen Deutschland können die sich nicht frei bewegen, können sich nicht frei äußern, können niemandem trauen. Das ist doch kein Zustand. Dagegen muss man was machen. Und ich habe durchaus die Existenz der Bundeswehr als einen Schlüsselfaktor dafür gesehen. Ob ich recht hatte oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt wieder ein Deutschland. Und ja, diese Hasselhoff-Nummer ist so ein bisschen das, was ich damit auch verbinde.
Du hast ja jahrelang, als es Uhrenfeind schon gab, gar nicht von der Musik gelebt. Wovon hast du dann gelebt?
Bits and Pieces. Ich habe halt gemacht, was sich so ergeben hat und was in irgendeiner Form meinen manchmal durchaus limitierten Talenten entgegenkommt. Und ich habe als Journalist gearbeitet, ich habe Kapitalanlage.
Ja, dann haben wir ja auch hier nur. Moment.
Ich sage nicht, dass, dass das unmittelbar zusammenhängt, aber es.
Es gibt Menschen, die das gelernt haben.
Genau, und bei mir war es halt so, dass meine bescheidenen Talente ausgereicht haben, davon zu leben. Andere Leute können das sehr viel besser als ich. Aber ich habe ein paar Jahre Journalismus gemacht, mit einem gewissen Schwerpunkt auf Kapitalanlage und Musik. Und ich habe eine Weile Fernsehen gemacht, ich habe Champions-League-Spiele produziert, ich habe generell viel Sport produziert fürs Fernsehen. Und ja, ich habe übersetzt, Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch im Wesentlichen. Das sind so die Dinge, von denen ich gelebt habe.
Ja. Woran arbeitest du aktuell?
Im Moment arbeite ich an der Promotion für unser neues Album, das am 30.10. kommt. Das haben wir halt jetzt so in der Anführungszeichen Corona-Pause, Abführungszeichen, produziert. Und jetzt geht es halt darum, den Release, wie man so schön sagt, die Veröffentlichung vorzubereiten. Ein Drehbuch für ein Video zu schreiben, dieses Video zu drehen, Grafiken zu machen, Promotexte zu schreiben. So all das, was eben um so eine Veröffentlichung herum passieren muss. Sich eine Strategie zu überlegen, im Vertrieb zusammen, im Label zusammen, wie wir dieses Album eben auf die Straße kriegen, weil wir ja das klassische Mittel, nämlich auf Tour zu gehen und zu sagen, hier ist unser neues Album, hier sind die Songs, macht uns reich, kauft den Kram, das können wir jetzt nicht tun, also müssen wir uns andere Wege überlegen.
Du oder ihr engagiert euch auch sozial?
Ja.
Was macht ihr genau?
Wir sammeln bei unseren Konzerten Geld. Wir haben immer zwei Spendendosen da stehen. Eine ist für Viva con Agua. Man macht sich ja, wenn man hier so in Deutschland lebt und einfach, wenn man Durst hat und den Wasserhahn aufdreht und sich dann ein Glas Leitungswasser einschenkt oder eine Apfelschorle macht oder einen Kaffee. Man macht sich nicht klar, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Dass es Menschen gibt, die mit einem ollen Kanister auf dem Kopf irgendwie 30, 40, 50 Kilometer zur nächsten Quelle latschen, um dann irgendwie 10 Liter Wasser wieder mit nach Hause zu schleppen oder 20. Viva con Agua sammelt Geld, um Brunnen zu bauen für Menschen, für die ein Wasserhahn halt Science Fiction ist. Und ich finde das eine ganz große Sache. Das Projekt ist ja auch gegründet worden von Benny Adrian, der ist ein ehemaliger St. Pauli-Spieler. Da ist natürlich auch irgendwie so eine innerliche Verbindung für uns da, auch zum Stadtteil. Und deswegen haben wir halt eine Spendendose da stehen und wir haben, glaube ich, auch schon einige tausend Euro mittlerweile eingesammelt für Viva con Agua. Und es ist halt auch so, wir hatten sehr viel Glück in unserem Leben, nämlich, dass wir von unserer Musik leben können. Da finde ich, das Glück muss man irgendwie teilen und weitergeben. Und wenn du für Organisationen Geld sammelst, dann weißt du nicht immer so genau, wo die Kohle hingeht und ob sich davon nicht irgendein Vorstandsvorsitzender einen geilen Dienstwagen kauft. Bei Viva con Agua ist es halt so, die sitzen auf St. Pauli, da können wir jederzeit hingehen und gucken. Und wir kennen die Leute und das ist eine andere Nummer. Dann sammeln wir Geld für ein Kinderhospiz. Das Kinderhospiz, es gibt mittlerweile einige in Deutschland, die machen eine extrem wichtige und gute Arbeit. Man muss sich mal vorstellen, die Normalität ist, dass irgendwann Kinder ihre Eltern beerdigen. Aber manchmal läuft es halt andersrum. Manchmal sind Kinder halt schon sehr früh sehr, sehr schwer krank, unheilbar krank und sterben vor ihren Eltern. Und ich glaube, so richtig viel mehr Belastung für eine Familie kann ich mir nicht vorstellen. Gerade wenn es auch so Krebserkrankungen sind. Die Eltern sind in der Entlassungspflege die ganze Zeit gebunden. Die brauchen auch mal einen Off-Day. Und in der Sternbrücke werden die Familien über längere Zeit aufgenommen und man hilft ihnen weiter. Es gibt halt die Entlastungspflege, wo dann eben die Eltern auch einfach mal nur Eltern sein können und nicht auch noch Pfleger und vielleicht auch noch Anwalt, weil sie sich irgendwie um die rechtlichen Belange dahinter kümmern müssen, mit der Krankenkasse streiten müssen, was auch immer. Da ist mal so ein Augenblick Auszeit einfach von dem reinen Pflegegedanken. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wie überall bei solchen Geschichten, die Menschen, die da arbeiten, haben ganz viel Kraft, aber Geld fehlt halt immer. Und deswegen sammeln wir bei jedem Konzert Geld für die Sternenbrücke. Bei unserem Weihnachtskonzert versteigern wir auch immer was. Das gibt dann meist nochmal 1.000 oder 2 extra. Wir haben schon ein großes Bett versteigert. Wir haben ein Bett, ja. Ein Fan von uns ist Zimmermann. Und der hat dann halt so ein 2x2 Meter Bett gebaut aus solider Eiche, hat in die Pfosten halt Lautsprecher eingebaut. Unser Backdrop-Drucker hat halt den Himmel gedruckt. Und dann ist auch überall noch so mit Feinmeißel Ohrenfeind in die Seiten reingemeißelt und so. Und dieses Bett hat 2000 Euro gebracht in der Versteigerung für die Sternenbrücke. Wir haben letztes Jahr eine Spatengitarre versteigert. Er hat einen Fan aus Ostfriesland gebaut. Der hat halt einfach einen Spaten genommen, zur Gitarre umgebaut. Und die haben wir dann versteigert.
Das machen dann die Fans, oder wie?
Genau, das kommt eigentlich immer aus dem Fankreis. Mittlerweile ist es halt auch so bekannt geworden unter den Fans, dass eigentlich immer Fans auf uns zukommen und sagen, ich habe da eine Idee, wie findet ihr das? Und das ist immer echt geiler Scheiß, das ist immer cool. Wir haben mal also so einen großen Lenkdrachen gehabt, der irgendwie 2 Meter groß ist, mit dem Ohrenfeind-Logo drauf. Irgendwann habe ich mal meinen Bassgurt versteigert, den mir halt jemand aus Erding gemacht hat. Und dann hat er mir einen zweiten gemacht, damit ich ihn einen versteigern konnte, der sozusagen mit echtem Künstlerschweiß. Und das ist halt immer echt eine schöne Sache. Und das machen wir immer dann so in der Pause zwischen Support und unserem eigenen Auftritt am 26.12. Ich weiß noch nicht, wie wir es dieses Jahr machen werden, weil wir eben nicht im Grünspan spielen werden und weil wir nicht laut spielen werden und weil es wohl auch ohne Supportband sein wird. Das sehen wir dann, wenn wir das ein bisschen konkretisieren. Aber irgendwas werden wir tun. Das ist uns ganz wichtig. Und ich persönlich bin halt immer, wenn ich kann, beteiligt an einem Workshop für benachteiligte Jugendliche. Wird von der Kirche getragen. Ich selbst bin nicht in der Kirche. Das schadet da aber nicht. Und da kommen Jugendliche aus Heimen, die Missbrauchshistorien haben, die Gewalthistorien haben, so von 8 bis 18. Das ist ein Dozententeam von so ungefähr 30 Leuten. Da wird ein Chor gemacht, da wird eine Trommelgruppe gemacht, da ist ein ehemaliger Beatbox-Weltmeister aus Berlin dabei. Andrew Lauer ist dabei, einer der profiliertesten Bassisten, die in Deutschland so rumlaufen. Also sind wirklich tolle Leute. Wir bringen diese Kinder in 3 bis 5 Tagen auf eine Bühne. Es gibt immer ein Abschlusskonzert. Das sind dann Kids, die haben noch nie in ihrem Leben ein Instrument gesehen. Und 3 bis 5 Tage später stehen die auf einer Bühne. Und das erste Mal in ihrem Leben bekommen sie die Botschaft, du bist was wert. Du hast mich unterhalten. Hier ist ein Applaus. Du hast mir eine gute Zeit gemacht. Und dieses Strahlen in den Augen von diesen Kindern, wenn die nach 3 bis 5 Tagen gehen und viele dann über Jahre auch immer wiederkommen, bis sie eben 18 sind, da ist die Altersgrenze, das ist unfassbar schön. Das ist die größte Belohnung, die du kriegen kannst für diese Arbeit da. Und die Zeit investieren wir alle sehr, sehr gern. Und um das zu illustrieren, wie weit das gehen kann, bei dem ersten Workshop, bei dem ich dabei war, das war in Saarbrücken. Finale war dann in der Jugendkirche in Saarbrücken und wir haben auf dem Altar Highway to Hell performt. Und der Pfarrer stand daneben und hat halt gebankt. Und in der ersten Reihe saß Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem Sozialminister und hat es gut gefunden. Also es, das ist auch so ein Konsens, der dann, glaube ich, über alle politischen Strömungen, über alle menschlichen Dinge hinweggeht. Die Kinder sind unsere Zukunft. Khalil Gibran hat mal gesagt, deine Kinder gehören dir nicht, sie sind Pfeile, die du in die Zukunft abschießt. Und was du tun kannst, ist ihnen eine möglichst gute Startbahn zu geben. Und so sehe ich das auch. Und wenn da Kinder, was ich mir gar nicht vorstellen mag, ohne Liebe aufwachsen, ohne Familie zum Teil aufwachsen, wenn die gehauen werden, wenn die sexuell missbraucht werden, das ist für mich so unfassbar schlimm. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass diese Kinder mal 3 bis 5 Tage da rauskommen, auch gedanklich, und sich mit was ganz anderem beschäftigen, nämlich mit sowas Schönem wie Musik, und vielleicht hinterher sagen, Mensch, das ist vielleicht ein Anstoß, das weiterzumachen, dann bin ich unfassbar stolz, wenn es 1 oder 2 davon tun. Und wenn es noch mehr sind, bin ich noch stolzer.
Super, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
Ebenfalls, vielen Dank.